Reptilien-Auffangstation München, der Podcast. Ich bin euer Host Manuela Bauer. Danke, dass ihr auch heute wieder dabei seid bei Wissen schützt Tiere. Wer Reptilien hält, denkt oft zuerst an die richtige Temperatur, die passende Beleuchtung oder die optimale Ernährung. Doch ein Thema sorgt in der Praxis immer wieder für Probleme, und zwar die Männchen. In der Natur treffen viele Reptilienmännchen nur während bestimmter Phasen des Jahres auf Artgenossen oder Weibchen. Im Terrarium dagegen leben sie oft dauerhaft in Sicht-, Geruchs- oder sogar direkten Kontakt miteinander. Das kann zu erheblichem Stress, aggressivem Verhalten und Verletzungen führen. Territorialverhalten, Rivalenkämpfe und hormonell gesteuerte Verhaltensweisen stellen Halter häufig vor große Herausforderungen. Auch in der Reptilienauffangstation München spielen solche Problemmännchen immer wieder eine Rolle. Manche Tiere lassen sich nur schwer vergesellschaften, andere sind aufgrund ihres Verhaltens schwieriger zu vermitteln. Warum das so ist, welche biologischen Mechanismen dahinter stecken und wie man Konflikte vermeiden kann, darüber spreche ich heute wieder mit Dr. Markus Bauer von der Reptilienauffangstation München. Hallo Markus.
Hallo Manuela.
Da bin ich ja schon sehr gespannt heute. Probleme mit Männchen habe ich zwar auch, aber anderer Art.
Ja, das kenne ich.
Ich höre also ein Grundrauschen. Könnte es sein, dass wir gerade bei 37 Grad den Ventilator angeworfen haben?
Ja, vor dem sitze ich heute schon den ganzen Tag. Ich bitte um Entschuldigung.
Okay.
Aber ohne sterbe ich.
Okay, das wollen wir ja nicht. Mhm. Warum sind denn gerade männliche Reptilien in der Haltung häufig problematischer als die Weibchen?
Du hast ja schon ein ganz wichtiges Wort genannt, nämlich das territoriale Verhalten. Die meisten Reptilien sind Einzelgänger, das heißt, sie haben wenig Sozialleben mit Artgenossen, und die Männchen beanspruchen ganz häufig ein Territorium. Das heißt, egal ob das jetzt beim Krokodilenflussabschnitt ist oder beim Schildkrötenmännchen so ein paar Quadratmeter Wiese, das ist sein ganz persönliches Privateigentum, inklusive der Damen, die da eventuell leben oder durchkommen.
Also mehrere und Mädels ist kein Problem.
Genau. Wobei auch die Mädels eher den Kontakt meiden, also ich kenne fast keine Reptilienarten, die wirklich, sagen wir mal, ein Sozialverhalten haben, das Social Grooming, Jungtieraufzucht, voneinander lernen oder das Empfinden von Geborgenheit durch Masse haben. Die haben schon Sozialleben, da gibt es auch ein ganz tolles, dickes Buch drüber, aber...
Wie heißt es?
The Secret Social Lives of Reptiles. Aber ich meine, sich zu kloppen, sich zu, sagen wir mal, zu bekriegen, entweder durch Gesten oder körperlich, ist leider auch Sozialverhalten.
Natürlich, durchaus, wenn auch Negatives.
Genau, ja.
Und in der Natur, welche Rolle spielt denn das Territorialverhalten?
Das ist im Grunde sehr, sehr wichtig. Jedes dieser Tiere versucht natürlich seine Home Range, also sein Zuhause, das Stück Grund und Boden quasi, auf dem es lebt, zu verteidigen und zu behalten, weil das alle Ressourcen beinhaltet, die es zum Leben braucht. Und es gibt ein paar schöne alte Darstellungen in den Büchern von Hediger, die das versuchen zu versinnbildlichen. Man muss sich das vorstellen wie so ein geistig eingezäuntes Gebiet, in dem bin ich Big Boss Man, in dem habe ich alles, was ich brauche. In seinem Zentrum, das ist wie bei uns das Schlafzimmer zum Beispiel, dulde ich keine Fremden, ich verteidige das vehement, und zum Rand des Territoriums hin wird meine, sagen wir mal, Aggression geringer, was dann bedingt, dass quasi an der Grundstücksgrenze die Nachbarn sich auch mal Hallo sagen können. Friendly Enemy nennt sich das. dass die quasi da sich nicht kloppen müssen. Wenn aber ein Tier jetzt beschließen wollte, dass es auswandert, dass es sein Territorium vergrößert, also irgendwie jetzt abenteuerlustig würde, was sie in der Regel nicht tun, dann gibt es da natürlich vom Nachbarn richtig einen auf die Nase. Das ist im Grunde eine Überlebensstrategie, die viele Tiere haben, wir Menschen übrigens auch, ne? So, darum haben wir Gartenzäune und verschlossene Haustüren, dass man das mit der gesamten Sozialgemeinschaft teilt, ist auch bei uns Menschen nicht üblich.
Gibt es denn bestimmte Schlüsselreize, die dieses Territorial- und Kampfverhalten auslösen?
Jein. Also das ist zum einen die Nähe zum Zentrum des Territoriums. Je näher am Zentrum man ist, also quasi im Schlafzimmer, umso aggressionsbereiter ist so ein Tier, weil es da natürlich um sein, um sein zentrales Zuhause geht. Und natürlich auch um die Ressourcen. Aber die bauen ja keine Gartenzäune oder Grenzmauern wie Trump, sondern die laufen ihre Reviergrenzen ab, die machen Duft.
Ich wollte gerade sagen, ist ein Schlüsselreiz nicht auch ein Geruch zum Beispiel?
Ja? Genau. Mhm. Und dann weiß der Nachbar eben, hier ist die Grenze und hat auch in der Regel ja gar keinen Grund, warum er jetzt ins Territorium von seinem Nachbarn eindringen sollte. Und dann gibt es natürlich, wir kennen es von den Vögeln, ne? Der schöne Vogelgesang ist ja im Grunde ein fast schon aggressives Territorialverhalten, klingt für uns schön, für die Vögel ist es aber ein, hier wohne ich, das ist alles meins und wenn du das nicht respektierst, gibt es Ärger. Und so ähnlich ist es da mit diesen Geruchsmarkierungen auch, oder es können Landmarken sein, bestimmte Felsen oder was auch immer. Und viele Reptilien haben ja auch noch optische Kommunikationshilfen. Wenn ich an so einen grünen Leguan denke mit seinem großen Kehllappen, den er mit dem Zungenbein aufstellen kann, dann haben die ja oft so eine mit Fett unterlagerte große Schuppe an der Backe bei den Leguan-Männchen. Je größer die ist, umso dominanter ist so ein Männchen. Sie können über Körperhaltungen quasi ritualisiert zeigen, einen Schritt weiter und dann setzt's was. Also indem sie einfach Dominanzverhalten zeigen und anderen Tieren damit klar machen, hier wohne ich und hier hast du nichts verloren. Das ist alles in der Regel sehr ritualisiert, also wie der Gesang bei Vögeln. Mhm. Die sind von der Natur her nicht drauf aus, sich zu verletzen gegenseitig oder sich zu beschädigen, wäre ja biologisch völlig doof, sondern da geht es über Gesten, über Optik, über Gerüche. Und wenn das nicht funktioniert, dann setzt was.
Gibt es denn Arten, die eine kürzere Zündschnur haben als andere? Also welche, die einfach aggressiver sind? Also
ja, wenn man jetzt gerade bei den Leguanen waren, wenn man sich die grünen Leguane anschaut, da besitzt quasi ein Männchen einen Baum oder einen großen Strauch mit Umgebung und verteidigt das. Und wenn man sich die ja sehr nahe verwandten Meeresleguane auf Galapagos anschaut, da ist das ganz drastisch in den Hintergrund gerückt, weil die sich eben alle auf diesen Felsen drängen müssen, weil das ihr Lebensraum ist. Und da gibt es im Grunde gar keine Möglichkeit, ein Territorium so ausgeprägt zu verteidigen. Aber jetzt gerade die Leguanartigen oder überhaupt viele Echsenmännchen haben schon eine relativ kurze Zündschnur, dahingehend, dass sie dem vermeintlichen Kontrahenten einfach optisch und geruchlich zeigen, Freund, du weißt, was Sache ist, ne? Mhm.
Und welche sind, sag ich mal, etwas milder gestimmt?
Also viele Schlangen sind relativ tolerant, was andere Tiere angeht, obwohl wir da auch immer mehr lernen, dass zum Beispiel Pythonmännchen, wenn man die zusammenhält oder wenn die eben ständig Kontakt haben müssen, dass die ein deutlich höheres Stresslevel haben als einzeln gehaltene Tiere oder mit dem Weibchen vergesellschaftete Tiere. Nur weil wir es nicht sehen, muss das natürlich nicht zwingend heißen, dass das immer ja, dass da nicht auch kommuniziert wird auf dem Level, das wir als Menschen vielleicht gar nicht sehen.
Ich habe gelesen, bei den Schlangen, das ist schon ein Stress, kann das sein, wenn ja, zwei Männchen oder so in einem Raum gehalten werden, das geht dann über die Pheromone auch, ne?
Ja, das ist nicht nur bei den Schlangen so, die Pheromone sind ja im Grunde diese Duftstoffe, mit denen kommuniziert wird und auch ein Revier abgesteckt wird. Und fast alle Reptilien haben Geruchsdrüsen, entweder wie bei vielen Echsen, dass da so ein wachsartiges Sekret rauskommt, was beim Laufen oder beim Sitzen auf dem Untergrund verteilt wird. Bei Schlangen ist es der Hautgeruch, aber es sind auch die Analdrüsen im weitesten Sinne, die liegen in der Schwanzbasis und kreieren ein Sekret, das auch zur Abwehr verwendet werden kann, es fürchterlich stinkt. Da gibt es ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten. Es gibt aber eben auch Arten wie der Anolis zum Beispiel, das sind so kleine Leguane aus Mittel- und Südamerika, die werden nur so fingerlang etwa. Eine Art wird recht groß, die über den Kehllappen kommunizieren, oder viele Arten kommunizieren über Kopfnicken, über Gesten mit den Beinchen. Bei der Badagame gibt es sogar Beschwichtigungsverhalten. Das ist so ein Winken mit dem Vorderbeinchen. Und das heißt aber wirklich dann, ich tu dir nichts. Wenn man jetzt zu den Fröschen guckt, da ist genau dasselbe Winken ein, ey Alter, willst du eine auf die Nuss?
Also mir hat eine Badagame gewunken, da bin ich ja froh.
Genau, die hatte Angst vor dir.
Wir haben da gedreht, vielleicht hatte sie auch vom Kameramann Angst, das kann schon sein, mit der großen Kamera und so.
Ja, die Linse macht oft Angst, das ist wirklich so.
Genau, die Linse, die spiegelt ja auch, ich wollte dich gerade darauf ansprechen. Also wir haben jetzt über Pheromone gesprochen, in einem Raum, in so einer Auffangstation, ihr habt ja auch teilweise, seid ja platzmäßig begrenzt, sage ich mal. Da könnte ja vielleicht auch ein Problem sein, wenn die ja in Sichtkontakt miteinander durch Glas kommunizieren können oder durch die eigene Spiegelung oder so. Was kommt da so vor?
Ja, also die eigene Spiegelung ist gar nicht so selten ein vermeintlicher Kontrahent, weil die würden alle durch den sogenannten Spiegeltest, mit dem man ja bei manchen Wirbeltieren Intelligenz nachweisen will, weil man hofft, dass die Tiere sich selbst erkennen. Das funktioniert da nicht, sondern wenn ich jetzt ein Chamäleon vor den Spiegel setze, dann droht der sich stundenlang an und wundert sich, warum halt das Gegenüber auch immer aggressiver wird. Und so, also da muss man mit der Optik schon aufpassen, sofern die Tiere eben nicht das subjektive Gefühl haben, zum Beispiel durch eine Abgrenzung, die ein Kontrahent nicht überwinden kann oder sie selber auch nicht überwinden können, dass sie das Gefühl haben, sie haben ja ihr eigenes Territorium und wenn da nichts passiert, ist es gar nicht so schlimm. Aber ein gewisser, sagen wir mal, Stressfaktor ist da immer dabei, aber auch nicht nur, wenn sich Männchen gegenseitig wahrnehmen, sondern die Weibchen sind da häufig auch der Stein des Anstoßes, weil ein Weibchen, das in so ein Territorium von einem Männchen reinkommt, erstmal angebalzt wird. Und wenn sie nicht paarungsbereit ist, dann kann sie sich durch Flucht entziehen. Oder auch bei Chamäleons zum Beispiel gibt es ein paar Arten, die dann blaue Flecken kriegen, was dem Männchen zeigt, ich bin nicht paarungsbereit. Das funktioniert aber in so einem Gehege meistens nicht, weil eben irgendwann entweder der Kontrahent, der aufgeben würde, der haut dann ab, an die Wand läuft oder weil das Weibchen an die Wand läuft und das signalisiert natürlich so einem Hormonbolzen, entweder das Mädel ist doch paarungsbereit, ich muss mich nur mehr anstrengen oder das Männchen will prügeln, weil der geht ja nicht.
Welche Rolle spielen denn die Hormone generell so während der Fortpflanzungszeit?
Naja, das ist wie bei uns auch, die Hormone steigen in der Fortpflanzungszeit an. Und die Tiere sind natürlich dann oft völlig auf Fortpflanzung gepolt, vergessen sogar manchmal das Fressen. Und da sind die Männchen eben wirklich, ja, die leiden da mehr und sind aber auch, wie soll ich sagen, viel nerviger als die Weibchen, weil so ein Weibchen ist jetzt nicht unbedingt immer zwingend dran gelegen, sich paaren zu wollen, ne? Und auch in der Paarungszeit selektieren die ja. Die wollen ja sich mit einem Männchen paaren, von dem sie ausgehen, dass er gute Gene hat. Und in der menschlichen Obhut setzen wir halt Tiere zusammen und dann hofft man, dass das irgendwie funktioniert. Und wenn die Weibchen nicht wollen, dann hat man ein Problem. Und wir sind jetzt da wieder bei dem Riesenbegriff des Schlüsselreizes. Ne, wenn man Kühe mit künstlicher Besamung vermehrt, dann paart sich in Anführungszeichen der Bulle mit einer Tonne. Also das ist wirklich wie eine große Tonne, da springt er drauf, weil das für ihn schon ausreicht, an eine Kuh zu denken. Und ähnlich ist es zum Beispiel bei den Schildkröten. Ein großes, voluminöses Weibchen ist mega attraktiv und der will sich unbedingt mit ihr paaren. Und da reicht also schon so ein kleiner Schlüsselreiz. Deswegen gibt es ja manche Schildkrötenmänner, die sich mit Schuhen paaren oder mit Steinen, weil eben dieser optische Anschein schon reicht, um zu glauben, dass das ein Weibchen ist. Aber da gehört natürlich auch ein bisschen Verzweiflung dazu, ne? Also man muss ja immer sagen, je höher der Druck ist, was zu tun, umso geringer ist die Reizschwelle, um dieses Verhalten auszulösen.
Könntest du mir mal so einen Überblick geben jetzt von den Tieren, von Schildkröte über Schlange, über Bartagame, so eine Top 10 oder so? Aggressivitäts-Top 10 oder so?
Oh je, das ist schwierig. Also sicher oben an stehen Krokodilmännchen, die einfach Flussabschnitte, Uferbereiche für sich beanspruchen und die auch wirklich verteidigen. Das geht von Brüllen bis hin zu, wir versuchen uns unter Wasser zu drücken, bis zu Bissverletzungen, die dann auch zu Amputationen gar führen können oder zu schweren Kämpfen, die dann auch tödlich enden können. Viele Echsenmännchen, da können wir beim Bartagamen-Burschen anfangen und beim Leguanmann aufhören, sind echte Rabauken, wenn sie eben nicht sich großräumig ausweichen können. Landschildkrötenmännchen, ganz lästige Zeitgenossen, die also auch dann über den ganzen Sommer sich gegenseitig tyrannisieren, sich jagen, beißen, rammen. Aber die sind auch zu den Weibchen entsprechend doof. Schnappschildkrötenmännchen, wenn du da zwei Männchen in einem Teich hast, egal wie groß der ist, die finden sich und prügeln sich.
Gibt es auch welche, die so still vor sich hin leiden, also sozusagen Revierstress haben, wo man Anzeichen hat? Aber
also das sind eher die unterdrückten Tiere. Man redet da zum einen vom Crowding-Effekt, wenn du also viele Tiere auf engem Raum hast, ohne dass sie sich ausweichen können, ohne dass sie diese Landmarken zur Verfügung hätten, um ein Revier zu etablieren. Die hören eventuell sogar ganz auf mit ihrem Territorialverhalten. Das sieht man zum Beispiel bei der Mast von Krokodilen auf diesen Farmen zum Beispiel. Und es gibt Arten, die entsprechende, wie soll ich sagen, Geschlechtsmerkmale nicht ausbilden. Wenn wir jetzt mal ein ganz spezifisches Beispiel nehmen wollen, die chinesische Dreikielschildkröte, wenn die Männchen geschlechtsreif werden, werden die schwarz. Und unterdrückte Männchen bleiben schokobraun mit einer gelben Kopfzeichnung, wollen also aussehen wie ein Weibchen. Und das macht Probleme. Bei Krokodilen wird auch die Jungtierfärbung beibehalten. Man hat dann immer wieder Tiere, die bei Alligatoren zum Beispiel, die nicht fast schwarz werden oder so dunkel olivgrün, wenn sie erwachsen sind, sondern diese gelben Querbänder aufrechterhalten. Wir haben auch so ein Tier sitzen, die Brandy. Die hat auch, die hat ja jetzt auch nach Jahren, die sie bei uns ist und alleine in einem Gehege lebt, sich nicht mehr umgefärbt. Also die hat wohl in ihrem früheren Leben sehr, sehr viel Stress gehabt.
Und gibt es auch Warnsignale, was das Verhalten betrifft, dass sie Revierstress haben, was weiß ich, das Fressen aufhören oder sowas?
Das hat man bei vielen Schlangen während der Paarungszeit, dass die Männchen total hektisch werden und die Nahrung verweigern, die sind dann in dem Fall nicht krank, sondern einfach nur hormontrunken. Das kann man oft ein bisschen mildern, indem man eben guckt, dass keine andere Schlange im Raum ist, dass nichts nach anderen Schlangen riecht. Aber das hilft leider nicht immer, weil die Hormone sind ja da. Man hat es bei vielen Arten, dass eben die Tiere ihr Verhalten ändern. Also Wasserschildkröten bleiben auf dem Landteil und gehen nicht mehr ins Wasser. Oder bei Landschildkröten sieht man, dass Tiere statistisch signifikant weniger an die Sonnenplätze gehen, eher so die Futterreste auffressen und nicht, wenn es lecker Essen gibt, da forscht drauf losgehen und sich da vollmampfen. Also das sind Tiere, die haben einfach, ich würde sagen, Angst im weitesten Sinne und versuchen, Konfrontationen aus dem Weg zu gehen. Mhm. Was auch immer wieder diskutiert wird, gerade bei Landschildkrötenmännchen, ist, ob, wenn du eben mehrere männliche Tiere in der Gruppe hast, ob diese Dynamik, die da drin ist, auch dieses hohe Aggressionspotenzial, das die Tiere untereinander haben, dazu führt, dass ihre Immunkompetenz schlechter ist. Also es ist sehr viel darüber diskutiert worden, ob eine Infektion mit Mykoplasmen, die machen erstmal so eine Art Schnupfen und können im chronischen Verlauf den Verlust der Geruchsempfindung bedeuten und Auflösung von Schleimhaut und Knochenstrukturen in der Nase, also es kann ziemlich eklig werden, dass das eben häufiger passiert in so Gruppen, wo mehrere Männchen untereinander einfach Dauerstress haben. Mhm. Aber wir wissen unterm Strich eigentlich noch viel zu wenig, weil sehr vieles subtil abläuft. Mhm. Ich mache ja diese Gefahrtierkurse und da besprechen wir das Thema auch ausführlich. Und da habe ich ein Foto dabei, das im ersten Hingucken total harmonisch wirkt. Das sind ein paar junge Badergamen, die auf einem Ast sitzen und versuchen, sich zu sonnen. Und du kannst an der Körperhaltung zum Teil schon ablesen, wer ist hier der Dominanzbolzen und wer sind die unterdrückten, unterlegenen Tiere, weil die zum Beispiel die Oberarme und so ganz nah am Oberkörper halten. Man kennt es vielleicht von ganz schüchternen, ängstlichen Menschen, die dann auch oft die Arme verschränken oder so. So ähnlich muss man sich das vorstellen. Also wir machen ja so Dinge auch, ne? Wir zeigen ja auch, wenn wir uns unwohl fühlen. Und viele Menschen können das ja durchaus auch noch lesen, wenn das beim Gegenüber passiert. Und bei den Tieren sind das oft subtile Dinge, die uns als Mensch gar nicht auffallen oder die wir auch fehldeuten.
Beim Deuten, es gibt ja die Rivalenkämpfe sozusagen, also wenn es jetzt direkt ums Weibchen geht, ne? Und die Territorialkämpfe, unterscheide ich das richtig so?
Ja, im Grunde, das Territorium ist unabhängig vom Weibchen. Im besten Fall geht man davon aus, dass in dem Territorium einfach zufällig noch ein paar Weibchen leben. Aber da geht's um die Fläche, da geht's um die Ressourcen. Und da geht's um einen abgesteckten Bereich, den dieses Männchen verteidigt. Beim Combat, also bei dieser Rivalität vor der Paarung, die ist ganz streng ritualisiert. Da versucht man sich nicht gegenseitig zu verletzen, sondern einfach nur untereinander zwischen den Jungs klar zu machen, wer ist der Chef, und für das Weibchen klar zu machen, ich bin der beste Paarungspartner. Indirekt ist ja das Territorialverhalten drauf gemünzt, wenn ein Weibchen anwesend ist oder vorbeikommt, dass das dann auch vorübergehend zumindest Teil des Eigentums wird. Mhm. Bei anderen Arten, bei flusslebenden Krokodilen ist es ganz ausgeprägt, weil in diesem Flussabschnitt, den ein Männchen für sich beansprucht, gibt es weitere Territorien, nämlich die von Weibchen, die da geduldet werden, die da ja Auskommen haben, aber die werden als Harem und somit als Eigentum betrachtet. Ein ganz großes Problem, das wir aber bei Reptilien haben, ist, dass sie nicht wie Hühner in einer Hühnergruppe oder Kühe auf der Alm eine stabile Hierarchie ausbilden, mhm, sondern offensichtlich ist das, was heute erkämpft wird, morgen wieder zur Disposition. Da gibt es einen ganz tollen Bericht aus den 50er Jahren, glaube ich, wo beobachtet wurde, wie das bei Leguan-Männern so abläuft. Das heißt, die begegnen sich, die drohen sich an, sie sind etwa gleich stark und provozieren sich weiter und dann wird gekämpft. Also man darf sich das am Anfang wie so eine Art Ringkampf vorstellen, auch Gesten, ne, dass das dominante Tier vielleicht versucht, die Hand in Anführungszeichen, also das Vorderbein, dem anderen Tier oben drauf zu legen, also um zu zeigen, ich bin hier der größere Macho. Und wenn das unterlegene Tier eben nicht abhaut oder glaubt, es kann siegen, dann wird es irgendwann rabiat und wird dann auch ganz schlimm mit tiefen Fleischwunden, Gelenksverletzungen und so weiter. Und in diesem Artikel wird beschrieben, kaum wird es dunkel, liegen die zwei Kampfschweine einträglich nebeneinander, schlafen, wachen morgens auf, fressen Häppchen, prügeln sich weiter. Aber in dem Fall ist es eher ein bisschen anders geartet. Da wird halt, weil es jetzt Zeit zum Schlafen ist, vergessen, dass man sich geprügelt hat. Und morgens weiß man nicht mehr, wer gewonnen hat, weil eben der Unterlegene oder vermeintlich Unterlegene nicht hat abhauen können. Und dieses Nicht-Abhauen-Können ist halt ein ganz großes Thema in der Haltung von Tieren, auch von Vögeln, von Säugetieren, da müssen wir nicht beim Reptil bleiben. Wenn es da Ärger gibt, muss das Tier, das verloren hat, gehen können. Oder auch ein geschlechtsreif werdender Sohn von so einem Macho muss gehen. Und der wird von seinem Vater nur eine Zeit lang geduldet und wird dann vertrieben. Und wenn der nicht abhauen kann, dann kann es auch sein, dass der Revierbesitzer seinen eigenen Sohn killt. Das ist in der Natur nicht vorgesehen, weil man dann halt ja seiner Art auch schaden würde. Aber diese Ritualisierung funktioniert in der Gefangenschaft, und ich nehme jetzt bewusst dieses negative Wort, nicht, weil man da eben nicht rauskommt, ne? weil man an eine Wand läuft und ja, weil der Sieger sich weiter provoziert fühlt, weil der sich nicht verbröselt.
Mhm. Worauf achtet ihr denn in der Vermittlung, wenn ihr Männchen an Halter weitervermittelt? Bei welchen Arten darf denn auf gar keinen Fall ein Männchen schon vorhanden sein?
Na gut, das hängt immer von der Art und Weise, wie die Tiere gehalten werden, auch, ab. Ne? Ja. Wenn jetzt jemand verschiedene Gehege hat, kann er auch mehrere Männchen pflegen. Wenn man die Möglichkeit hat, die Tiere zu trennen oder die Anlagen so zu großzügig, flächenmäßig, aber auch strukturell zu gestalten, dass da keine Rennstrecken entstehen, dass die Tiere um die Ecke biegen müssen, dass sie Versteckmöglichkeiten haben etc., kann man in Einzelfällen auch mehrere Männchen miteinander pflegen. Wir haben ja das Thema auch in unserem ganz großen Teich in Chelonia mit den Wasserschildkrötenmännern. Und das haben wir, glaube ich, ganz gut gelöst, indem wir den Uferbereich modelliert haben mit so einer Art Sandbänken, die kleinere Tümpelchen im Randbereich bilden, und da hockt immer so ein Macho drin und denkt, er ist der Herr der Welt, und diese Sandbank dazwischen, die reicht als Reviergrenze. Und also da kann man durch Haltung sehr viel machen. Man könnte eventuell auch, wo es Unterschiede in der Körpergröße gibt, sowohl unter den Männchen als auch zwischen Männchen und Weibchen, könnte man ähnliche Dinge anwenden, wie man die in der Hirschhaltung hat oder in der Haltung von Auerhühnern, dass man quasi bei der Auerhahnhaltung sieht es so aus, du hast eine zentrale Voliere, da sitzt so ein Hahn drin, der ist mega wichtig und der Herr der Welt, und drumherum hast du Volieren, wo die Weibchen leben. Und es gibt da einen Durchgang, wo das Männchen nicht durchpasst, sondern nur die Weibchen. Das heißt, die Weibchen können, wenn sie Lust auf ihn haben, dahin gehen, und wenn sie keine Lust haben, können sie weg und er kommt nicht hinterher. Und so ähnlich macht man das bei Hirschen auch, oder wir machen es in Chelonia ja mit den Schildkrötenmännchen zum Teil auch so.
Und wenn ich jetzt als Halter nicht die Möglichkeit habe, gibt es auch, ja, gibt's auch Tierarten unter den Reptilien, wo ich jetzt zwei Männchen doch zusammenhalten kann oder so?
Also das klappt in Einzelfällen immer wieder, auch bei Arten, die durchaus rabiat sein können. Das sind aber Ausnahmen. Und ganz häufig ist da vermutlich dieser Crowding-Effekt im Hintergrund. Also dass so viel Stresshormone da sind, dass die Geschlechtshormone ein bisschen abgebremst werden. Wir versuchen das zu vermeiden, wenn also jemand sagt, er hat mehrere Männchen oder er hat ein Weibchen und möchte da gern Männchen dazu, dann raten wir da ab, weil das einfach durchaus zu Leiden führen kann, wenn man die Tiere nicht einen Großteil des Jahres dauerhaft trennen kann. Also es nutzt eben auch nichts zu sagen, böser Fritzi, jetzt musst du in die Kiste und in einer Stunde darfst wieder raus, ne, so wie man das früher mit Kindern ja auch gemacht hat, stell dich in die Ecke. Das funktioniert nicht, weil die setzen genau da an, wo sie aufgehört haben, weil die Reize bleiben dieselben.
Und heißt es im Umkehrschluss nicht, dass er die Männchen schwerer loskriegt?
Doch, definitiv. Also ich erinnere mich noch gut an die späten 80er, frühen 90er Jahre, da hatten wir echt ein Problem mit Leguanen, weil die waren sehr häufig im Tierhandel und die kamen alle aus Farmen. Und das Farmthema ist wichtig, weil die Eier dort in Bruthäusern bei der gleichen Temperatur bebrütet werden. Und die Temperatur ist bei fast allen Reptilienarten mitverantwortlich, ob es ein Männchen oder ein Weibchen wird. Und es gab nur männliche Leguane im Handel und die haben nicht nur untereinander Probleme gemacht, die haben auch den Hund angegriffen, die Kinder gebissen, die Couch wie so ein dominanter Rüde für sich beansprucht und angegriffen. Und wir wussten damals in der Auffangstation, war ja alles auch noch viel kleiner als heute, einfach nicht mehr, was wir mit diesen Tieren tun sollen. Wir mussten die einzeln setzen und haben damals dann eine Methode zur Kastration entwickelt, weil wir, zu Unrecht muss ich gestehen, gehofft haben, dass das die Lösung des Rätsels ist. Ne? Wie man es bei Katzen macht, bei Pferden, in der Rindermast, bei Schweinen und so weiter. Da ist die Kastration der männlichen Tiere ja ein Mittel, dass sie umgänglicher werden und sich nicht kloppen. Und das hat da schon funktioniert, dass sie sich nicht gekloppt haben, aber sie haben die Kastration nicht gut vertragen. Und ähnliche Bestrebungen gibt es gerade in der Schweiz, wo auch Universitäten Schildkrötenmännchen endoskopisch kastrieren, in der Hoffnung, dass das in dieser Riesenmenge von Tieren, die auch in der Schweiz wie bei uns vorhanden sind, die keiner will, Ruhe reinbringt. Aber wie gut die Kastration im Laufe von Jahrzehnten vertragen wird, das wissen wir nicht. Es ist relativ schwierig, die OP zu machen, weil da die Nebenniere oft betroffen ist. Und wir haben zumindest bei den kastrierten Leguan-Männchen nach Jahren dann gesehen, dass die nicht nur hormonell komisch waren, sondern zum Teil eben auch an diesen Stümpfen von dem Häutchen, wo der Hoden dranhängt, angefangen haben, so tumorähnliche Geschichten zu kriegen. Drum haben wir das wieder aufgehört. Mhm. Und ich stehe da eben der Schildkrötenkastration auch ein bisschen skeptisch gegenüber. Noch dazu, wo ja auch die rechtliche Situation in Deutschland ganz eindeutig ist. Wenn ich die Möglichkeit habe, ohne Verstümmelung und das Abschneiden von Hoden ist eine Verstümmelung, agieren kann, zum Beispiel durch eine Trennung, muss ich dieses, durch eine Trennung der Tiere, muss ich das mildere Mittel wählen, weil sonst ist die Verstümmelung von Tieren illegal. Also das ist echt ein schwieriges Thema, aber natürlich bist du auch irgendwann sowohl als Auffangstation als auch als Privathalter an einem Punkt, wo du einfach nicht mehr weiterkommst. Ne? Also wir haben das Thema auch, wenn wir Tiere, wir müssen ja die Männchen auch in Gruppen halten und haben, vielleicht muss man das erklären, in Chelonia gibt es 8 große, miteinander verbindbare, zentrale Gehege, da leben Männchen drin und da sind 16 Tonnen Felsen verbaut, das ist ganz dicht bewachsen, Da sind ganz viele Stauden, wie jetzt Rosmarin, Lavendel und so weiter, die fast ein undurchdringliches Gestrüpp bilden. Ganz bewusst, weil eben Tiere, die abhauen wollen, da reingehen können und dann ist wie bei kleinen Kindern, was ich nicht mehr sehe, existiert nicht mehr, dass da eben der Druck rausgenommen wird. Aber du musst aufpassen wie ein Schießhund. Du hast immer wieder Tiere, auch abhängig von der Art. Steppenschildkröten zum Beispiel sind viel rabiater als Griechen. Maurische Landschildkröten sind Kämpfer. Da musst du wirklich aufpassen, das Tier über Tage und Tage beobachten, ob der Anstalten macht, eben zum Kampfhuhn zu mutieren, und dann musst du die einzeln halten.
Ich wollte gerade zum Abschluss fragen, was ist denn dein Obermacho, den du zur Vermittlung hast aktuell?
Also im Moment haben wir einen 14-Schildkrötenmann, der patrouilliert den ganzen Tag sein Gehege ab und würde sich auch prügeln. Der muss also dringend in Einzelhaltung. Auch viele Wasserschildkrötenmännchen ist dasselbe in Grün. Bartagamenmännchen haben wir gerade auch. Aber selbst Gecko-Männchen können extrem unverträglich sein untereinander. Und ich muss es nochmal sagen, da muss nicht immer Blut fließen, sondern dieses ständige sich behackeln, sich bedrohen,
naja, Dauerstress einfach
ist,
so
hohes ist Level, einfach, ne? Auf Dauer nicht gesund und bedingt leiden.
Bilden die auch Cortisol?
Ja, sowas Ähnliches, Corticosteron schimpft sich das bei Reptilien, wirkt aber wie Cortisol beim Menschen zum Beispiel und macht auch auf Dauer entsprechend krank. Da muss man vielleicht auch, wir haben jetzt mehrfach den Begriff von Stress in den Raum gestellt. Stress ist nicht gleich Stress. Ein kurzfristiger Stress im Sinne von, ich erschrecke mich, ich muss mich aus irgendeiner blöden Lebenssituation befreien, das läuft über Adrenalin. Das ist nicht schlimm. Das ist wie wenn wir uns erschrecken oder mal in der Familie kurz uns anbrüllen, danach ist wieder gut. Wenn man das aber ständig hat, läuft das über ein anderes Hormon, eben diese Cortison-Verwandten, und die machen das Immunsystem klein, die führen zu Organschäden vom Diabetes bis zur Knochenerweichung, und da muss man aufpassen, weil genau diese Cortison-verwandten Hormone machen im Grunde einen Burnout. Also im Grunde haben die Tiere, wenn das lang auf sie einwirkt, wie wir Menschen, ein Burnout.
Ach Markus, immer diese stressigen Männer.
Ja, aber ganz oft ist ja der Stein des Anstoßes die holde Weiblichkeit. Ja, gell? Also das darf man ja nicht vergessen. Einen Punkt muss ich aber noch anführen. Männer machen natürlich auch dahingehend Probleme, dass sie uns Menschen, die wir sie pflegen, die wir mit ihnen interagieren, häufig als Rivalen ansehen. Also ich habe ja von den Leguanen erzählt, die auch Hunde angegriffen haben, Menschen angegriffen haben. Wenn man da Fehler macht im Umgang, also wenn man zum Beispiel beim Jungtier das mal droht, das niedlich findet und belohnt, oder wenn man den Tieren Freilauf in der Wohnung lässt oder auch Schildkrötenmännchen, die frei im Garten laufen. Viele Halter finden das ja nett, wenn die angerast kommen, einen in die Zehen beißen. Es hat mit nett nichts zu tun. Das ist ein, ich beiß dich, du bist mein Feind, geh. Und nur weil wir das fehlinterpretieren, kommt es dann häufig eben auch zu Problemlagen, wo Menschen verletzt werden können, wo Tierhalter sich nicht mehr ins Wohnzimmer trauen. Da ist kein Unterschied zu einem großen, dominanten Hund. Genau dasselbe kann da auch passieren, und deswegen kann ich also nur dringend dazu raten, man muss sich mit dem Verhalten der Tiere ein bisschen beschäftigen, man darf nicht die falschen Schlüsse ziehen, die falschen Dinge belohnen und eben auch gerade bei männlichen Tieren nicht glauben, nur weil die frei rumlaufen dürfen, macht man ihnen das Leben ganz toll, weil dann sind wir der Stein des Anstoßes. Und dann gibt es halt irgendwann einen auf den Deckel und dann stehen die Halter da und sagen, bitte einschläfern. Und das muss man vermeiden, deswegen finde ich es auch gut, dass wir über dieses Thema reden, weil man kann ja eingreifen, man kann in der Haltung Dinge anders machen und dann passiert das Ganze nicht so dramatisch.
Ja, vielen Dank, Markus, für die Einblicke in die spannende Welt der Problemmänner. Unter den Reptilien.
Ja, es gibt aber auch, das muss ich noch ergänzen, weil sonst sind wir gar zu frauenfeindlich. Reptilien haben ja, stimmt, männerfeindlich, Entschuldigung, aber das haben die Männer ja auch nicht alle verdient. Reptilien haben ein sogenanntes Sexualsegment in der Niere. Das heißt, selbst wenn kein Hoden oder kein Eierstock da sind, werden Sexualhormone gebildet und je älter die Tiere werden, umso aktiver sind diese Drüsenzellen, die da so in der Niere rumschwimmen. Und deswegen hat man ganz häufig bei alten weiblichen Tieren eine ganz starke Vermännlichung, weil der Eierstock immer weniger Hormone produziert, aber dieses Sexualsegment mehr. Und deswegen hat man ähnliches Verhalten oft bei alten Weibchen, die vermännlichen im Verhalten, die können furchtbar territorial werden, furchtbar aggressiv und dominant. Also es sind nicht immer nur die Kerle, auch die Mädels machen manchmal Probleme und sowas Ähnliches ohne Sexualsegment gibt es bei Menschen ja auch. Wenn man sehr alte Damen anguckt, da werden die Ohren größer, sie kriegen einen Damenbart. Das ist im Grunde dasselbe Phänomen.
Weil das Östrogen zurückgeht.
Genau, das Östrogen geht zurück und dann hat eben das Testosteron die Oberhand und dann vermännlichen eben auch alte Menschen.
Na gut, das will ich mal nicht hoffen. Ja, außer ich würde Hormone nehmen jetzt.
Dann außer du würdest Hormone nehmen, ja. Hormone ist vielleicht auch noch ein Punkt, den man ansprechen soll. Bei Hunden kann man ja chemisch kastrieren. Also die Rüden kriegen quasi eine Spritze und dann wird die Testosteronausschüttung im Hoden eine Zeit lang unterdrückt. Das scheint bei Reptilien nicht im Ansatz zu funktionieren. Es gab mal lustigerweise ein pflanzliches Präparat, bei dem konnte man ganz gute Ansätze sehen, aber das leider nicht mehr auf dem Markt. Und das, was es heute so gibt, eben diese Hormonchips, die kann man beim Reptil nur sehr, sehr eingeschränkt bis gar nicht anwenden. Und zusätzliche Hormone, weil das halt häufig auch von Tierbesitzern angefragt wird, machen natürlich Chaos im Organismus, ne? Und können, wie man das von Affen und von Raubkatzen kennt, dann auch zu Tumorbildungen führen. Also da lieber ein zweites Gehege bauen oder ein Tier abgeben, als mit Hormonen rumspielen.
Ich würde sagen, aufgrund der Hitze machen wir jetzt hitzefrei.
Wunderbar.
Heute. Irgendwie habe ich auch schon Gehirnschmelze, glaube ich. Wir haben gar kein Thema ausgemacht fürs nächste Mal. Es wird also eine Überraschung geben.
Genau, ich lasse mich auch überraschen und bin gespannt, ob ich was dazu sagen kann.
Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Deshalb abonniert unseren Podcast Wissen schützt Tiere, zum Beispiel bei Spotify oder Apple, damit ihr keine Folge verpasst. Und lasst euch überraschen, was wir das nächste Mal im Gepäck haben. Ciao, Servus und bis dahin.
Tschüss. Bis dann.
Reptilien-Auffangstation München, der Podcast.